lecker, unterschiedliche Geschmacksrichtungen leben.
Geht nichts über ein selbstgebackenes Brot. Ein gutes Brot, da lässt man alles liegen.
Vesper, miteinander essen, genug für alle.
Gutes Brot braucht Zeit. Zeit, Liebe und die Leidenschaft, und dann funktioniert es.
Brot für Leib und Seele. Eine Sendung von Ulrich Land.
Wenn wir jetzt Brot brechen und miteinander teilen und essen, erfahren wir diese dreifache Wahrheit.
Aus der Karfreitagsabendmahlfeier in der Freiburger Ludwigskirche.
Die Weizenkörner, aus denen es gemacht ist, zeigen uns, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Ein Neuwerden durch Sterben.
Das ausgedroschene und gemahlene Korn erwächst im Brot zu neuer Kraft.
Es steht für den Leib Christi, für das elementare Lebensmittel. Gabriele Hartlieb, evangelische Pfarrerin in Freiburg.
Brot spielt eine entscheidende Rolle in der Liturgie der christlichen Kirchen.
Aber durchaus unterschiedlich beim katholischen und evangelischen Gottesdienst.
Bei den katholischen Messen wird die komplett geschmacksneutrale Hostie in den Leib Christi gewandelt.
Es gibt also eine Art doppelte Stellvertretung. Die Hostie steht für das Brot, das für den Leib Christi steht.
Während bei der Abendmahlfeier in der evangelischen Kirche wirklich Brot im handfesten Sinne unter den Gläubigen verteilt wird.
Einfach diese Kraft, dieses Grundnahrungsmittel. Und gleichzeitig auch das bekannte Jesuswort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern von einem jeden Wort aus dem Mund Gottes, heißt es im Alten Testament, worauf Jesus sich bezieht.
Als Symbol und Zeichen, dass da zwischen Himmel und Erde noch mal deutlich mehr passiert, als dass ich nur das Brot esse.
Angela Heidler, evangelische Kirchendekanin in Freiburg.
Brot hat ohne Frage einen religiösen Symbolwert, einerseits. Und andererseits einen ganz diesseitigen Wert fürs Leben und Überleben. Wie Bertolt Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper postuliert, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mora. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich hier teilzuschneiden.
Denn wovon lebt der Mensch?
Ein schlichtes, ein alltägliches Lebensmittel.
Wie aber kommt es zur Ehre dieser überragenden kulturellen Bedeutung?
Es steht oft für Leben und Lebensgrundlage und für Teilen. Brot für die Welt, das heißt ja jetzt nicht nur Essen, sondern auch Lebensbedingungen, Möglichkeit für Bildung. Natürlich hat Brot eine vielfältige Dimension in der Wahrnehmung.
Das ist der Aromavorteig und unser Hauptding ist das Bauernbrot aus dem Holzbackofen. Das ist mein Ding.
Bäckermeister Andreas Gamp. Er betreibt mit seiner Frau eine klassische Dorfbäckerei in Ühlingen im Südschwarzwald.
Da sind lauter gute Sachen drin, unter anderem eben selbstgezogener Sauerteig und dann eben so Aromavorteig mit Buttermilch, Hartweizengrieß, Roggenmehl, da ist ganz viel drin.
Himmlisch, einfach himmlisch. Innen fluffig, außen dunkelbraun gebacken. Weich und knusprig. Ganz großes Kino, jeder Biss.
Ich habe mir hier meinen Traum verwirklicht. Mit einer eigenen Bäckerei, traditionell Handwerk wie früher. Es riecht gut, der Geschmack in der richtigen Kruste. Ja, Mehl, Wasser und ein Krümel Hefe. Das tut man anrühren und lässt den 24 Stunden gehen. Dann fängt er an zu bubbeln und machen und arbeitet und da entstehen dann die ganzen Geschmacksstoffe. In der klassischen Handwerksbäckerei hätte man viel weichere Teige als in modernen Betrieben oder wo viel mit Maschinen gearbeitet wird. Von Hand kann man ganz andere Teige noch verarbeiten, wo an der Hand kleben oder wo ganz weich sind. Die haben längere Frischhaltung, besseres Aroma.
Aber die Handwerkskunst hat Folgen für den Tagesablauf.
Ja, also der ist bei mir natürlich schon ein wenig streng, da muss ich um 1 Uhr anfangen.
1 Uhr nachts wohlgemerkt.
Damit am Morgen um 7 Uhr, wenn wir den Laden aufmachen, das meiste fertig ist. Bin da meistens noch dran, dann bis um 10, 11. Und Freitag ist dann noch ganz heftig. Da fange ich dann um 12 Uhr an. und bin im Prinzip den ganzen Tag in der Bergschule bis am späten Mittag.
Einmal rund um die Uhr und mehr.
Am Freitagmittag gibt es das ganz spezielle Holzofenbrot. Die stehe dann vor der Tür und warte drauf. Und dann bin ich platt.
Mehl, Wasser, Treibmittel?
Im Prinzip ganz einfach.
Und doch ist das Brotbacken eine jahrtausendealte Kunst.
Vor 10.000 Jahren begann der Mensch mit dem systematischen Getreideanbau für die eigene Ernährung. Zunächst wurde das Getreide gemahlen und mit Wasser zu Brei verrührt.
Bevor man rausbekam, dass man es auf einem heißen Stein zu Fladen backen kann, die länger haltbar sind.
Deutlich später wurden erste Backöfen gebaut. Und über Jahrhunderte hinweg erkannte man allmählich, dass man Hefe gären lassen und als Treibmittel nutzen kann.
Archäologische Funde sprechen dafür, dass gesäuertes Brot schon vor über 5000 Jahren gebacken wurde. Demnach wäre Brot in etwa so alt wie das Rad.
Und beides erblickte das Licht der Welt in Vorderasien.
Und die alten Ägypter waren es, die das Brot schließlich zu dem machten, was wir heute kennen. Sie trugen in der Antike den Beinamen Brotesser. Und vor 4500 Jahren sollen sie bereits 30 verschiedene Brotsorten auf den Tisch des Hauses gebracht haben.
Der Siegeszug des Brots war nicht mehr aufzuhalten.
In Mitteleuropa allerdings war Brot ein feudales Privileg, eine erlesene Herrenspeise, die am Hofe konsumiert wurde. Es brauchte ein Treibmittel in Form von Hefe oder Sauerteig, damit beim Backvorgang ein luftiger, runder Leib entstand. Und es brauchte einen Backofen.
Erst im späten Mittelalter setzte sich Brot auch als Volksnahrungsmittel durch.
In ärmeren ländlichen Regionen, etwa in den Alpen oder im Schwarzwald, blieben Getreide, Brei und Grütze sogar bis weit ins 19. Jahrhundert hinein das Grundnahrungsmittel. Denn dafür brauchte man keinen ausgefeilten Backofen und auch kein Geld, um den Müller zu entlohnen, da die Getreidekörner einfach zerrieben und mit Wasser oder Milch und, sofern vorhanden, mit ein bisschen Salz aufgekocht wurden.
Kein Wunder, dass im Grimmschen Märchen der süße Brei unaufhaltsam aus dem Topf Hirsebrei hervorkocht, so man nur Töpfchenkocher ruft.
Müllermeister Daniel Blattert.
Man setzt ja auch, um ein Brot zu backen, einen Brei an, sei es ein Sauerteig oder ein Vorteig. Das ist also der Ausgangspunkt.
Und Brei ist auch nicht weniger nahrhaft als Brot, enthält er größtenteils doch die gleichen Ingredienzien. Und er kann ähnlich variationsreich zubereitet werden.
Aber Brot ist länger haltbar. Und es schmeckt durch die Ausreifung des Teiges und die Röstaromen beim Backen kerniger.
Die Kunst des Brotbackens droht derzeit allerdings durch die um sich greifende industrielle Brotfabrikation unterzugehen.
Es fehlt am Nachwuchs, eben da nachts zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten, samstags. Kommt heute bei den Jungen nicht mehr so gut. Ne? Aber eben die klassische Bäckerei, die stirbt aus.
Einer Branchenanalyse der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten vom März 2025 zufolge stieg zwar im Jahr 2023 der Umsatz der Bäckereibranche auf mehr als 20 Milliarden Euro. Die Zahl der Betriebe allerdings hat drastisch abgenommen, in den letzten 10 Jahren um fast ein Drittel und liegt mittlerweile bei rund 9.000 Betrieben. Ein Rückgang, der etwa 20.000 Arbeitsplätze gekostet hat.
Will meinen, die Dominanz der Großfilialisten und der Brotindustrie nimmt zu. Und die Zahl der traditionellen Bäckerhandwerksbetriebe schrumpft.
Zeitgleich gibt es allerdings auch die gegenläufige Tendenz. Spezielle, traditionsbewusste Bäckereien gehen neu an den Start.
Wie die der Eheleute Gamp.
Bauernbrotbäckerei jetzt so ein Aufschwung im Moment. Das Retro oder zurück zu den Wurzeln. Also keine Fertigprodukte, keine Chemiezusätze, wirklich nur Salz, Hefe, Sauerteig, lange Teigführung, eben das, was es ausmacht. Und da lege die Leute jetzt einfach Wert drauf und nicht mehr auf so eben Fertigmischungen und wo jeder macht.
Nicht von ungefähr finden vielerorts auch Brotbackkurse statt.
Ich bin mit Brot aufgewachsen. Als Kind hatten meine Eltern Kurgäste im Haus und die haben oft Brot zum Frühstück bekommen. Bei uns wurde immer gebacken. Die leckere, frisch gebackene Brote wurden erstmal den Gästen auf den Tisch gestellt und was übrig blieb, durften wir Kinder dann noch essen, nicht umgekehrt.
Daniel Blattert, Müllermeister in Wellendingen im Schwarzwald.
Dort, wo nichts Gutes reinkommt, kommt nichts Gutes raus.
Bei den einführenden Worten zum samstäglichen Brotbackkurs.
Ein Hefeteig wird dann gut, wenn im Mehl viel Eiweiß vorhanden ist, das Teiggerüst entsteht, eine schöne Fluffigkeit und auch für flüssigkeitsbindende Vermögen. Und dann wird geknetet. Das müsst ihr sportlich sehen, da werde ich euch eine Viertelstunde, mindestens vielleicht auch 20 Minuten antreiben. Man sagt dem Backen ja manchmal etwas Meditatives nach, das Kneten ist damit nicht gemeint.
Ist schon schwer Arbeit. Wenn man dann so 15 Minuten, 20 Minuten muss der Weizenteig kneten, dann das geht schon in den Arm. Da muss ich immer meine Mutter bewundern, wie sie früher das gemacht hat. Ja.
Knusprig, schmackhaft, nahrhaft.
Der Brotlaib als Leib- und Magenspeise.
Und als Kultgegenstand.
Auch beim Abendmahl, als Jesus zum letzten Mal mit den Aposteln zusammensaß, spielte Brot eine entscheidende Rolle.
Dann nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst.
Der anschließend herumgereichte Wein steht für das Blut Jesu, eine Vorahnung auf die Kreuzigung. Das Brot deutet auf seinen Tod als Hingabe hin.
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
So heißt es bei der protestantischen Abendmahlfeier denn auch.
Brot des Lebens für dich.
Wobei das Brot oder bei den Katholiken die Hostie für den Leib Christi steht.
Irgendwie merkwürdig, am Leib Jesu zu knabbern.
Unbedingt. Und es ist ein aufwühlendes Bild.
Pfarrerin Gabriele Hartlieb.
Wo Jesus das sagt, ich bin das Brot des Lebens und auch esst. Und das hat etwas ganz Anstößiges, weil uns natürlich kannibalistische Bilder in den Sinn kommen. Und gleichzeitig die grausame und elementare Wahrheit, dass es eine Hingabe gibt, dass das Leben auch Leben kostet.
Brot des Lebens für dich.
Wohl auch, um kannibalische Anklänge zu vermeiden, wurde katholischen Kommunionkindern über Jahrzehnte gepredigt, man dürfe die Hostien auf keinen Fall kauen. Während man beim protestantischen Realbrot ja nicht drum herum kommt.
Das ist sozusagen, wie Jesus sich mitteilt. Er hat ja sein Leben gegeben und das Brot steht sozusagen für Teilhabe an dem Leben und der Auferstehung Jesu und seinem Sterben natürlich auch.
Bezeichnend das Brot und nicht etwa Fleisch oder Karotten oder was auch immer.
Dass das Brot als Sinnbild für die Kraft, die von Jesus ausgeht, genommen wird.
Weil das Grundnahrungsmittel war und die Texte ja auch aus einer Weltgegend kommen, wo es eben Getreide gibt. Das war auch für die armen Leute zur Zeit Jesu immer Gerstenbrot, unter Mühen gemahlen und geschrotet und gebacken wurde. Aber es war das Brot.
Anders als in Germanien.
Insofern ist das Bild von Jesus, der das Brot des Lebens ist, ein Brot, nach dessen Genuss wir nicht mehr hungrig werden, ein ganz starkes Bild.
Umso mehr, als es fraglos auch im vorderen Orient drastische Hungersnöte gegeben hat.
Wenn Hunger nicht sogar ein Dauerthema war.
Wofür nicht zuletzt die wunderbare Brotvermehrung spricht, die Jesus am See Genezareth vollzogen haben soll.
Ein höchst magischer Vorgang. Dass die Jünger in Jesu Auftrag 3 Brote und 2 Fische unter 5000 Menschen verteilen können und dass nicht nur alle satt werden, sondern auch noch körbeweise Krumen übrig bleiben. Ein Vielfaches der ursprünglichen Brotmenge.
Was sich allerdings durchaus plausibel aus der Ecke des mystisch-Übersinnlichen herausholen lässt.
Dass, wo einer angefangen hat, sein Brot zu teilen, alle das, was sie vielleicht doch mitgebracht haben, die Kante, die sie im Mantel hatten, das, was sie eigentlich nur für sich mitgenommen hatten, in die Mitte gelegt haben und sich gezeigt hat, es ist genug für alle da. Dass, wenn einer anfängt, nicht für sich zu behalten und zu horten, sondern zu teilen, es für alle reicht.
Vermutlich hat diese Geschichte auch deshalb so gut in Mitteleuropa verfangen, weil hier noch bis in die Neuzeit hinein das Grundnahrungsmittel fürs einfache Volk Brei war. Während Brotessen als Privileg der adligen und klerikalen Oberschicht galt. Und deren großherzige Almosen für die gemeinen Untertanen bestanden denn auch oft aus Brot.
Während das Brotbacken im Orient zu Jesu Zeiten auch für Normalsterbliche schon längst State of the Art war.
Dort war ja ehedem sogar Brot vom Himmel gefallen.
Die Überlebensgarantie der Israeliten, als sie sich aus der Gefangenschaft in Ägypten auf den Weg machten. 40 Jahre lang quer durch die Wüste.
Als sie dann unterwegs waren, hat Gott sie mit diesem Manna versorgt. Eine ganz wunderbare Himmelsspeise.
Einerseits
steht Brot für eine nachhaltige Versorgung, die immer wieder neu gewährleistet ist. Für die Ewigkeit also.
Andererseits
steht Brot für Vergänglichkeit. Denn Brot, das weiß jeder, hält ein paar Tage. Wenn man Glück hat, eine Woche.
So ist Brot als Lebensmittel erster Ordnung auch ein Memento Mori, das uns an den Tod erinnert.
Andererseits
enthält das Brot die christliche Botschaft, das Wort Gottes, das Versprechen, dass unser täglich Brot jeden Tag neu auf den Tisch kommt.
Die Zutat Zuversicht mit eingebacken.
Brot mag verderblich und vergänglich sein, aber das Zukunftsvertrauen bleibt, ist wieder da im nächsten Brotleib.
So bietet Brot nicht nur körperliche Sättigung, sondern auch geistige Nahrung, das Prinzip Hoffnung.
Ich selber bin Katholik, bin religiös und kulturell so geprägt, dass Brot etwas Besonderes ist.
Eine Gabe Gottes, wie es im Brief des Apostels Paulus an die Römer heißt.
Man hat einfach auch einen unheimlich würdevollen Umgang damit gepflegt immer. Also es wurde kein Brot weggeschmissen. Das Brot wurde bei meiner Oma, bei meinen Eltern immer auch bekreuzigt, bevor es gegessen wurde.
In manchen Familien hat sich der Brauch bis heute gehalten. Aber Hand aufs Herz, bekreuzigt man in der Familie Blattert das Brot noch?
Ehrlicherweise nicht mehr. Also wir haben es ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und auch dieser rituelle Umgang mit dem Brot. Ja, also jetzt, wo ich gefragt werde, finde ich das ein bisschen schade, fast schon traurig. Ein kurzes Innehalten oder ein Zeichen, in welcher Form auch immer, macht aus einem schnellen Festspor dann gleich eine bewusste Mahlzeit.
Zuhauf tauchen im Internet Schlauberger auf, die das Brotbacken als heiligen Gral der Tiefenentspannung preisen und darauf schwören, dass es meditativer Versenkung gleichkomme.
Die Möglichkeit, unsere Gedanken zu beruhigen.
Predigt beispielsweise The Sourdough School, die Sauerteigschule, und feiert Brotbacken als meditative Achtsamkeitsübung.
Während du jeden Schritt deines Brotbackens durchläufst, hältst du inne und richtest deine Aufmerksamkeit darauf aus. Kommen dir andere Gedanken in den Sinn, folge ihnen nicht.
Diese meditative Komponente, das ist alles schön und gut, aber sorgt doch bitte nicht dafür, dass die Menschheit glaubt, Brotbacken ist immer ein kunstvoller Moment.
Ist eben auch Arbeit. Ist mühselig, braucht Muskelkraft.
Man muss, sagt Müller Blattert und baut sich in seiner Backstube vorm Ofen auf, man muss dafür keine spirituelle Ader haben. Brot backen kann auch, wer nicht esoterisch angehaucht ist.
Spirituell kann man sich begleiten lassen von seinen eigenen Gedanken, von kulturellen oder religiösen Traditionen. Aber das sind nicht die Voraussetzungen, dass die Mondstellung stimmen muss. Beim Backen. Meine Erfahrung ist, wenn mein Brot ganz besonders schön wird, war das auch ein Backtag nach dem Aussaatkalender für Anthroposophe. Da schaue ich aber im Nachhinein rein. Weil ich muss immer freitags backen, ganz egal, ob jetzt vom Universum her das gerade ein Brotbacktag ist, ich backe halt freitags. Und manchmal wird es ganz hervorragend. Und dann mache ich mir manchmal den Spaß zu schauen, war das jetzt ein Brotbacktag? Und meistens ist es dann so.
Womit er denn doch eine Lanze für die Magie des Brotbackens gebrochen hätte?
Wenn man gutes Brot bäckt, hat man natürlich ein Ergebnis, was jedes Mal so ein kleines Wunder ist, weil so ein Mehl ist ja irgendwie was außerordentlich Alltägliches und Langweiliges. Wasser und Hefe und Salz ist auch nichts Spannendes, aber trotzdem kommt was Hervorragendes dabei raus. Dieses Momentum ist im Brotbacken enthalten. Ich appelliere aber dafür, das nicht zu überhöhen. Bitte diesen Aspekt nicht vorne anstellen, weil der hindert einem daran, die Sache einfach nur zu machen. Also jetzt kein Hexenwerk, ein relativ alltäglicher Vorgang.
Ich achte auch selber tatsächlich sehr genau, was ich esse. Dann ist sowas wie Brotbacken für mich eigentlich dann wirklich so eine Königsdisziplin.
Um die Stimmung beim endlosen Teigkneten nicht absacken zu lassen, fühlt sich Müller-Blattert jedoch veranlasst, aus dem Nähkästchen ins Auge gegangener Brotbackversuche zu plaudern.
Also wenn es vorher schön war und im Backofen doch die Hitzeausdehnung vom Gärgas und vom Wasserdampf, platzt euer Ballon und dann fällt alles in sich zusammen. Dann war die Stückgabe viel, viel, viel zu lang. Als es Zeit war, Kaffee zu trinken, gab es dann Kekse aus dem Küchenschrank und der Teig ist aus Frust im Kompostalmer gelandet. Siehe da, am Sonntagmorgen war ein wunderschöner Hefeteig im Kompostalmer. Ist ein Hinweis darauf, dass die Zutat Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Das ist der Grund, warum ich den ungeduldigen Seelen unter uns rate, nach dem Teigkneten das Haus zu verlassen. Das sind keine Wartezeiten, sondern ihr schenkt dem Teig seine Zeit.
Gutes Brot braucht Zeit.
Stichwort Entschleunigung. Dafür ist Brotbacken auch ohne mystische Aufladung allemal gut.
Also meine Vorteige liegen 1 bis 2 Tage zum Reifen. Da entsteht der Geschmack. Und durch das lange Gehen wird das Brot bekömmlich. Das ist der Aromavorteig, wo dann einfach drunter kommt. Und der liegt jetzt seit gestern und morgen wird er dann verarbeitet.
Aber auch zu viel des Guten, zu viel Zeit ist nicht gut.
Das Zusammenspiel mit dem Holzofen und mit dem Teig, das muss dann genau passen. Da hätten wir ein Zeitfenster von einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann muss der Ofen genau die richtige Temperatur haben. Der Teig muss genau richtig aufgegangen sein. Und dann kann man das Brot in den Ofen schieben. Das ist mein Herzstück da, Holzbackofen. Da gehen maximal 30 Brote rein. Da tut man ca. 20 bis 25 Kilo Holz rein. Also der Anfeuerungsprozess geht ungefähr 4 Stunden. In der Zwischenzeit ist der Teig fertig, wird aufgearbeitet, dass der Teig genauso weit ist, wenn der Ofen die 290 Grad hat. Manchmal zieht er nicht und da kann es hier vorkommen, dass hier drin im Workshop alles voll mit Rauch ist. Notgedrungen muss man halt die Klappe aufmachen, dass Luft reinkommt, dann kriegt er den Booster sozusagen, aber kommt da viel Rauch nach vorne raus. Das sieht man hier auch an der Decke. Warmel weiß, mit der Zeit wird es halt dunkel. Dann nach ca. einer Stunde ist das Brot fertig und dann holt man es raus.
Zeitmanagement eines traditionellen Brotleibs. Lagerung des Vorteigs 1 bis 2 Tage. Kneten 1/2 Stunde. Ruhe nach dem Kneten 2 bis 3 Stunden. Stückgare in der Form 2 Stunden. Backvorgang 1 Stunde.
Summa summarum, bis zu 50 Stunden hat das fertige Brot in der Bäckerei Gamp über den Daumen gepeilt auf dem Buckel.
Als Handwerker ist man mit dem, was man selber macht, oft nicht zufrieden. Von daher beiß ich immer ins Brot rein mit einem gewissen kritischen Blick.
Also ich liebe Brot. Ich war zum Beispiel im Studium ein 1/2 Jahr in Irland. Da kriegt man halt nur Toast. Spätestens nach einem Monat merkt man eigentlich, wie einem dieses Brot fehlt und diese Vielfalt an Broten, die wir haben. Was ich ganz schlimm finde, sind diese Fertigbrote, die man wirklich im Supermarkt, diese abgepackten. So ein Brot hält sich 2 Wochen lang in dieser Tüte drin. Kann ja keine natürlichen Zutaten da drin sein. Also da ist mir schon wichtig, wenn wir ein Brot kaufen, dann kommt es auch vom Bäcker frisch.
Gleichzeitig ist Hunger eine Erfahrung, die wir hier im reichen Norden dieser Welt ja kaum noch machen. Mein Großvater, der erzählt hat von Hunger. Wir hören es aus anderen Gegenden der Welt.
Und von den Betroffenen, die hierzulande die Tafeln aufsuchen müssen, um sich mit Brot zu versorgen.
Aber selber kennen wir diese elementare Not und nagenden Hunger und Sehnsucht nach Brot gar nicht wirklich körperlich.
Insofern haben wir ja eher mit dem Problem der Fülle und der Überfülle und dem Überdruss auch zu tun. Und es ist gar nicht so leicht, hindurchzufinden zu so einer elementaren Freude an dem, was es braucht und an nicht mehr.
Während der Allgemeinkonsum immer mehr auf Großfilialisten und Fabrikbrot setzt,
gibt es beim Selberbrotbacken neben der esoterischen Variante auch eine Back-to-the-Roots-Besinnung.
Je extremer das Industrielle wird, desto extremer wird die Beschäftigung damit, was eigentlich gut wäre. Und wenn man gutes Brot backt, man spürt seine Selbstwirksamkeit. Und darüber hinaus hat man natürlich ein Ergebnis, was jedes Mal so ein kleines Wunder ist,
weil es einfach nur lecker ist.
Brot für Leib und Seele. In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Ulrich Land. Redaktion Hans-Michael Ehl.